Die Gecheh-Chabad, der Iran-Podcast. Hi, ich bin Stefanie Rode.
Ich bin Adnan Tabatabai.
Herzlich willkommen zum Iran-Podcast. Das hier ist die dritte Episode und heute wollen wir schauen, wie sich Irans Wirtschaft eigentlich über Wasser hält und wie lange noch.
Wir haben letztes Mal versucht, so weit wie möglich zu diskutieren, wie diese politische Ordnung sich gewissermaßen hält, wie stabil sie in ihrer Fragilität ist. Und heute schauen wir uns im Prinzip einen wesentlichen Bestandteil dessen an, nämlich die Wirtschaft des Landes.
Genau, und weil wir davon beide nicht den absoluten Plan haben, holen wir uns Ökonomen dazu, nämlich Bijan Khajapur. Der wird uns das dann hoffentlich ein bisschen besser erklären können, damit wir hier nicht nur so rumstümpern.
Genau, also ich muss auch ganz offen sagen, in unserer politikwissenschaftlichen Zunft gibt es das Problem, dass man meint, auch Wirtschaftsphänomene erklären zu können die wenigsten. Deswegen muss man das eigentlich mal Ökonomen überlassen. Das machen wir heute.
Genau, machen wir gleich. Zuerst schauen wir auf aktuelle Wortmeldungen. Eines hat zu tun mit der Wirtschaftslage gerade jetzt und dem Coronavirus. Es gibt ja jetzt neue Berechnungen von der BBC, dass es 3-mal mehr Tote gegeben hat, als die Regierung offiziell verkündet hat. Das heißt also, einfach nur um da mal eine Zahl zu haben, die BBC geht von 42.000 Toten bis Ende Juli aus. Die Regierung hatte von 14.000 gesprochen.
Ja.
Und also die Zahlen, das haben die irgendwie abgeglichen und haben gesagt, die Zahlen sind runtergegangen bei dem Lockdown, der ja im März war. Aber dann Ende Mai sind die sehr, sehr stark angestiegen, als eben die Wirtschaft relativ früh ja wieder geöffnet wurde. Und nur um das kurz einzuordnen, das war ein Leak, der aus verschiedenen Krankenhäusern kam. Also die haben tatsächlich die Zahlen der Krankenhäuser bekommen, wie viele Leute da vor Ort jeden Tag registriert werden und sterben.
Ja.
Und haben das abgeglichen und hochgerechnet, auch mit Ärzten gesprochen, die erzählt haben, dass sie vom Gesundheitsministerium stark unter Druck gesetzt wurden. Und was ich interessant fand, war die Wortmeldung eines Politikers, der auch im Gesundheitsministerium mal gearbeitet hat und der eben gesagt hat, dass die Regierung wahnsinnig Angst hat vor weiteren Protesten und deshalb eben versucht, die Zahlen auch so ein bisschen quasi runterzuhalten, damit die Leute nicht wütend auf die Straße rennen.
Ja, also dieser BBC-Bericht ist auch tatsächlich nicht das erste Mal, dass die offiziellen Zahlen Irans in Frage gestellt werden. Diese Diskussion hat es gegeben und das zuallererst, muss man sagen, verunsichert natürlich die iranische Bevölkerung. Genauso wie zum Beispiel auch die Aussage Hassan Rouhanis vor, ich glaube, 3 Wochen ungefähr war das, die iranische Bevölkerung völlig entsetzt hat, weil er plötzlich davon sprach, dass wahrscheinlich 25 Millionen Menschen in Iran sich mit Corona infiziert hätten und im Grunde genommen fast so klang, als würde man in Iran auf die Herdimmunität hinarbeiten, dass also 70% der Bevölkerung mindestens das Virus bekommen müssen. Das wurde dann auch falsifiziert. Viele Leute haben gesagt, also das stimmt nicht, was Rouhani sagt und die Berechnungen geben das nicht her. Und ganz gleich, wo jetzt die realistische Zahl ist, muss man sich einmal in die Bevölkerung Irans hineinversetzen, was das mit einer Bevölkerung macht, wenn so viele widersprüchliche und voneinander stark abweichende Zahlen im Raum plötzlich stehen und die Bevölkerung sich irgendwie darauf einstellen muss. Und das ist sicherlich neben der klaren gesundheitlichen Bedrohung auch eine psychische Belastung.
Und ich finde das auch fatal, also weil man hier ja sieht, was passiert, wenn ein Großteil der Bevölkerung der Regierung nicht mehr vertraut, was diese Maßnahmen angeht. Also dass dann eben im Zweifel auch Leute sagen, ich möchte mich jetzt nicht an die Maßnahmen halten, weil ich überhaupt nicht weiß, welche Information stimmt oder welche nicht stimmt. Also das zeigt, dass man da eigentlich gegen die Bevölkerung ein Stück weit arbeiten muss und nicht mit der Bevölkerung, oder?
Das ist, tatsächlich geht das in 2 Richtungen. Auf der einen Seite kann man sagen, wenn Hassan Rouhani plötzlich von 25 Millionen Infizierten spricht, dann haben das einige so ausgelegt, dass er Angst in der Bevölkerung verbreiten will.
Ja, das ist ja so ein bisschen
Panikmache,
ne?
Damit die Leute sich daran halten. Gleichzeitig würde man ja sagen, ja gut, wenn das wirkt, dann würden sich die Leute ja mehr oder weniger zu Hause einschließen. Das tun sie aber nicht. Und das hat man jetzt zum Beispiel auch wieder gemerkt. Es gab jetzt wieder einige religiöse Feiertage, Eid al-Adha, davor Eid al-Qurban. Und dann sind die Leute natürlich wieder innerhalb des Landes verreist, obwohl der Norden des Landes auch als Risikogebiet gilt. Und da folgt folgt man bestimmten Anweisungen nicht. Also das ist tatsächlich ein Phänomen, was ein Stück weit natürlich auch ein globales Phänomen ist, weil wir erleben es halt in Iran eben auch, dass sich manche Bevölkerungsteile einfach nicht daran halten. Und die Regierung versucht dann auch so ein bisschen die Schuld von sich zu wälzen in manchen Aussagen, indem man dann sagt, gut, der weitere Verlauf dieser Corona-Infektion wird einfach davon abhängen, wie sich die Leute daran halten an die ganzen Sicherheitsmaßnahmen.
Ich finde auch, es zeigt, wie sehr die Regierung unter Druck steht. Also einerseits, weil sie eben die Infektion nicht unter Kontrolle kriegt und man von einer zweiten Welle jetzt sprechen muss. Und andererseits, weil die Menschen eben zu verarmen drohen und die Gefahr besteht, dass es wieder einen Lockdown gibt, was die Wirtschaft vermutlich nicht mitmachen würde, was die Menschen auch nicht mitmachen würden. Und ich würde deshalb sagen, das ist ein Corona-Management aus einer Position der Schwäche heraus und nicht aus einer Position der Stärke. Also, dass das Ziel eher ist, dass man Aufstände gegen die Regierung verhindert, als dass man primär verhindert, dass noch mehr Leute Corona bekommen.
Ich glaube, das hat ganz sicher eine Dimension, die in diese Richtung geht, weil man auf der einen Seite auch zum Beispiel sagt, gut, wenn die Gesundheitsvorgaben heißen würden Lockdown und wieder alles zurückfahren, dann haben sehr, sehr viele Menschen, und ich würde sie tatsächlich allein in Teheran auf einige Millionen schätzen, haben dann einfach keine Einkünfte mehr, weil ihre Einkunft nicht per Homeoffice zu bewerkstelligen ist und die vielleicht auch überhaupt gar keine registrierten Sozialhilfeleistungen zum Beispiel auch empfangen könnten, weil sie auch nirgends registriert sind. Das würde auf diesem Wege zu sozioökonomischen Protesten führen. Auf der anderen Seite, wenn die Corona-Zahlen völlig explodieren, kann das natürlich auch dazu führen, dass die Menschen sagen, was macht ihr hier eigentlich in dieser Situation? Und ich glaube, man kann auf den Punkt bringen zu sagen, wir erleben jetzt die Situation eines Landes, die es sich wirtschaftlich nicht leisten kann, die notwendigen Maßnahmen zum Bekämpfen und zum Eindämmen von Corona umzusetzen. Und wir erleben eine zweite Welle, ganz klar. Und manche sprechen halt davon, dass, also das iranische Wort für Welle ist Moj und für Peak ist Oj. Also manche sagen dann, okay, haben wir jetzt denn schon die Peak der zweiten Welle erreicht? Also Oj, Moj, Dovom sozusagen. Ist das schon passiert? Momentan deuten die Zahlen darauf hin, aber wir haben schon gesagt, mit den Zahlen muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und ich alleine in meinem Freundes- und Familienkreis habe viel, viel mehr Leute, die sich damit infiziert haben in dieser zweiten Welle im Vergleich zur ersten Welle. Denen geht es Gott sei Dank allen gut.
Das wird ja historisch aber auch immer so gesagt, dass genau die zweiten Wellen die sind, die meisten Leute dann
Ist das tatsächlich
ja, betreffen
so?
Gut, und in der ersten Welle nur bestimmte Leute.
Und ich würde generell, das ist eine offene Frage, der wir mal vielleicht nachgehen sollen, mich würde es mal sehr interessieren, wie so der Altersdurchschnitt Corona-infizierter Leute in Iran ist. Nicht nur bei den Infizierten, sondern auch bei den Todeszahlen, weil ich durchaus das Gefühl habe, dass die Todesfälle, von denen man in Iran häufig hört, dass da auch häufig junge Leute dabei sind im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist jetzt aber nur so ein Bauchgefühl, dem müsste man mal nachgehen. Fände ich mal ganz interessant, um auch zu gucken, wie verwundbar Iran an der Stelle im Vergleich zu anderen Ländern ist.
Ja, jetzt wollen wir erstmal schauen, das machen wir dann gleich, inwiefern Corona die Wirtschaft auch langfristig schädigt. Das lassen wir uns gleich erklären. Es gibt noch dann im Zuge dieser Corona-Krise weitere Debatten jetzt, also mit der Frage, wie geht man damit um? Wie weit kann man bestimmte Zusammenkünfte zulassen oder eben nicht zulassen? Und du hast da hervorgehoben, dass jetzt ein Riesenstreit entstanden ist über die Frage, wie man diese Aufnahmeprüfung an den Universitäten macht.
Richtig. Es gibt eigentlich tatsächlich im Moment zwei große Themen im Zusammenhang mit Corona oder notwendigen Corona-Einschränkungen. Das eine sind die Aufnahmeprüfungen an Universitäten, die immer im Sommer und Spätsommer stattfinden. Das reicht zu Erstsemestlern bis hin zu Leuten, die jetzt Doktoranden sind oder Doktoranden werden wollen. Diese Aufnahmeprüfungen finden natürlich in geschlossenen Räumen statt und es gibt eine riesige Diskussion darüber, dass das Gesundheitsministerium und viele Leute aus dem Umfeld sagen, das ist unverantwortlich, das zurzeit zu tun. Die Schlangenbildung vor den Räumen bis hin zu der Situation in den Räumen geht einfach in dieser Zeit der Pandemie nicht. Dann hat man natürlich versucht, mit ein paar exemplarischen Videos aus manchen Unis, wo das dann natürlich perfekt eingehalten wurde, zu sagen, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm. Was aber sehr interessant ist und für mich als Dimension auch wirklich neu war in der Beobachtung der Debatte, war, dass viele Leute auch aus dem sehr konservativen Lager von einer Mafia sprechen, in den Universitäten, die ein Interesse daran haben, dass diese Aufnahmeprüfungen nicht verschoben werden. Denn wenn die verschoben würden, würde diesen Leuten, die halt an den Einnahmen aus den Universitäten auch hängen.
Aber das heißt, das sind privatwirtschaftliche oder wer ist diese Mafia? Wer wird damit bezeichnet?
Danke für diese Frage. Das sind tatsächlich Leute, die zum Beispiel im Bildungsministerium arbeiten, auch relativ ranghohe Leute, die aber in Aufsichtsräten von Universitäten sind. Universitäten, die Studiengebühren aufrufen. Okay. So, das war sicherlich das Stichwort. Ja. Und diese Studiengebühren, die wollen sie natürlich nicht verlieren. Deswegen haben die ein sehr starkes Interesse daran, machen Druck auf das Bildungs- und Gesundheitsministerium, führt diese Aufnahmeprüfungen trotzdem durch, lasst euch was einfallen, wie man das macht. Und diese Diskussion, ob der Verantwortungslosigkeit, dass man diese Aufnahmeprüfungen durchführt, ist medial extrem hitzig, ist in sozialen Medien sehr weit. Und wenn man mal den Hashtag im Iranischen, Mafioye Konkur, Konkur heißt ja quasi, nennt man diese Aufnahmeprüfung, dann sieht man eine ganz hitzige Debatte darüber. Und ich finde es sehr interessant, welche Dimensionen plötzlich diese Corona-Geschichte jetzt auch noch annimmt und auch noch in den Universitätsbereich reicht.
Es gibt ja noch eine weitere Debatte, die da auch so ein bisschen mit reinspielt, nämlich die Frage, wie Leute zusammenkommen dürfen, nämlich bei bestimmten religiösen Zeremonien. Da gab es ja vorher auch schon eine längere Diskussion darüber, dass die Stadt Rom so lange offen gelassen wurden, also dass da auch Pilger hin durften und so. Und da haben viele gesagt, das wurde viel zu lange so gelassen, dass da sehr, sehr viele Menschen teilweise aus der ganzen Welt eben zusammengekommen sind. Was genau passiert da gerade in dieser Debatte?
Also wir haben in nächster Zeit ist der Monat Muharram, wo im Grunde genommen Imam Hussein gedacht wird, einer der wichtigsten religiösen Figuren für die Schiiten. Und da gibt es eine ganze Reihe verschiedener religiöser Zeremonien, die auch dann in geschlossenen Räumen stattfinden, und dazu gehört zum Beispiel auch kollektives Trauern. Und dieses kollektive Trauern ist teilweise körperlich sehr intensiv, weil man sich ständig auf die Brust klatscht und wirklich sehr eng gemeinsam kollektiv trauert. Da wird sehr viel geweint und da wird auch sehr viel Schweiß vergossen. In Zeiten von Corona ist das ein Albtraum. Und das ist natürlich etwas, wo auf der einen Seite die Geistlichkeit sagt, lasst euch etwas einfallen. Großagatollah Vahid Khorasani, einer der wichtigsten Geistlichen, sagt, die Muharram-Zeremonien müssen stattfinden, aber natürlich mit allen Regularien, die das Nationale Komitee zur Corona-Bekämpfung vorgibt. Aber das ist natürlich ein schön klingender Satz und das kann auf dem Papier auch irgendwie gut aussehen.
Aber allein, wenn ich mir das vorstelle, also da laufen ja Leute dann teilweise auch durch die Straßen, halten Hände oder sind sehr eng beieinander, singen, schreien, rufen, also das kann man sich gar nicht vorstellen.
Richtig, und ich meine, das sind ja auch eindrucksvolle Zeremonien, die davon leben, dass das alles sehr eng und sehr, sehr intensiv ist, und das lässt sich einfach nicht mit 2 Meter Abstand oder irgendwie in anderer Form durchführen. Und das ist auch nochmal eine Debatte, die jetzt auch nochmal zeigt, in dieser Dimension, wir haben also einmal diese akademische Welt, über die wir gerade sprachen, und die Aufnahmeprüfung. Jetzt gibt es aber eben auch noch religiöse Zeremonien. Und da muss sich dieses nationale Komitee immer irgendwas einfallen lassen und kommt natürlich auch manchmal an einen Punkt, wo man sagen kann, Leute, es geht einfach nicht. Und das ist spannend zu beobachten, wie setzen sich da bestimmte Interessensgruppen durch. Und das ist eben das zweite Phänomen, was jetzt auch noch in diese Corona-Zeit wirkt, ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Konsequenzen natürlich, die das Ganze dann ja auch mit sich bringt.
Und genau da gibt es eine total interessante Wortmeldung, und zwar von Präsident Rouhani, der gesagt hat, die iranische Wirtschaft ist derzeit eigentlich in einem ganz okayen Zustand im Vergleich zu Ländern in Europa oder in den USA. Mhm. Und das war insofern merkwürdig, als der Wirtschaftsminister kurz vorher verkündet hatte, dass im Juni die Zahlen so aussehen, dass es, glaube ich, 15% Minus beim Bruttoinlandsprodukt gibt, wegen eben der Corona-Folgen. Und trotzdem hat Rouhani, da hören wir jetzt auch mal rein, sich hingestellt und von so einer Art Durchbruch gesprochen, den es da in der nächsten Woche geben soll. Also er sagt, es wird eine Öffnung der Wirtschaft geben. Da fragen sich jetzt viele, woher dieser Optimismus und was plant er? Und es gibt da auch so Spekulationen, dass es eine neue Ölverkaufsstrategie möglicherweise gibt und darüber dann irgendwie Liquidität ins Land kommt.
Also wir haben ja zum Glück gleich Bijan bei uns, aber ich habe durchaus auch mitbekommen, zum einen, dass viele Leute sich fragen, wovon redet der gute Mann da? Und es gibt ja diese Shoraya Hamahangi Ehtesad, wo die drei Chefs der Exekutive, Legislative und Judikative drin sitzen, die haben sich angeblich etwas überlegt, einen Beschluss, der noch vom Revolutionsführer abgesegnet werden muss. da geht es, glaube ich, auch um Ölverkäufe sogar im Land selbst, dass es quasi iranische Privatiers geben kann, die iranisches Öl kaufen und somit der Staat, genauer gesagt die Regierung, ihre eigenen Kassen dann wieder mal vorübergehend füllen kann, was dann wiederum ermöglicht, dass die Regierung in gewisser Hinsicht eine freie Hand hat oder Dastisch und Bausbische, wie man im Iranischen sagt, also eine freie Hand hat. Das ist aber alles immer noch sehr, sehr vage. Und Ghalibov, der Parlamentspräsident, der ja auch in diesem Rat sitzt, hat auch dann sich zu Wort gemeldet und sagte, wir dürfen jetzt nicht so tun, als wäre nächste Woche plötzlich die Wirtschaft wieder völlig, würde sie genesen, sondern wir müssen hier in Epochen denken. Also wir müssen langfristiger denken, bis sich da etwas bessert.
Und er hat da eben auch gesagt, dass die Experten sich noch gar nicht so einig sind.
Also die sind sich nicht einig, genau.
Wieder zurückgerudert und hat halt nicht gesagt, ja, wir haben das alles schon abgestimmt in diesem Rat, sondern hat gesagt, es gibt da noch einen großen Streit, beziehungsweise er hat gesagt, wir sind da noch nicht klar. Also so wie das der Präsident dargestellt hat, kann das eigentlich nicht sein. Das ist
und ich meine, ja, und es ist ja logisch, der Präsident hat wesentlich mehr Druck als der Parlamentspräsident und muss dann natürlich so tun, als stünde was ganz Großes bevor. Und das hat sein Regierungs- oder sein Stabschef Boisi auch nochmal gemacht und sogar gesagt, bald ist die Zeit der Wirkung der Sanktionen vorbei. Und das klingt alles wirklich sehr, sehr waghalsig, so als Versprechen, weil natürlich es kaum vorstellbar ist, dass man das einhalten kann. Aber nun denn, wir schauen uns das jetzt mal an.
Genau, machen wir. Wir rufen Bijan an.
Also wir freuen uns, dass wir heute Bijan Khojepur zu Gast haben. Er ist ein Ökonom, der sich mit der politischen und wirtschaftlichen Realität Irans sehr, sehr gut auskennt, der viel Zeit auch im Iran verbracht hat, dort lange, lange gelebt hat, insofern auch international sehr renommiert und kennt sich mit den wichtigen Fragen, mit denen wir uns heute befassen wollen, besonders gut aus.
Hallo Bijan, danke, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, danke.
Großartig, lieber Bijan. Wir haben natürlich krisenbeladene Themen heute auf der Uhr, aber wir wollen versuchen, mit dir diese Dinge ein bisschen besser einzuordnen. Wir müssen mit Corona und der Pandemie beginnen. Und die Frage ist ein Stück weit, die wir mit dir diskutieren wollen. Die Regierung ist sehr zurückhaltend, den notwendigen Lockdown, den es bräuchte, um diese zweite Welle einzudämmen, durchzuführen, nachvollziehbarerweise aufgrund des wirtschaftlichen Drucks. Kannst du uns ein bisschen helfen einzuordnen, wie siehst du mittel- und langfristig die Effekte dieser Pandemie auf die iranische Wirtschaft? Also wie viel Sorgen muss man sich machen, ob des wirtschaftlichen Überlebens, ob der wirtschaftlichen Situation? Und wir haben ja jetzt auch tatsächlich von Hassan Rouhani, vom Präsidenten, ein paar Sätze der Hoffnung gehört. Kannst du das als jemand, der die iranische Wirtschaft sehr gut kennt, teilen? Oder kannst du das ernst nehmen, dass es vielleicht bald auch auf bessere Zeiten zusteuert?
Ja, also es ist erstens festzuhalten, dass es wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, die Corona-Krise im Alleingang zu analysieren und zu versuchen, die mittel- bis langfristigen Konsequenzen zu verstehen. Iran ist in Parallelkrisen momentan. Auf der einen Seite haben wir die Krise, die wegen der US-Sanktionen erlebt wird, vor allem sehr intensiv in den letzten 2 bis 3 Jahren. Dann haben wir die Corona-Krise und dazu noch die Krise des Zusammenbruchs des internationalen Ölmarktes. Das sind ja alle 3 Faktoren, die sowohl die iranische Wirtschaft als auch die iranische generelle Entwicklung im Iran beeinflussen. Deswegen ist es schwierig, das getrennt zu betrachten. Aber trotzdem werde ich es versuchen. Es gibt natürlich sehr viele negative Konsequenzen, die man festhalten kann. Natürlich hat die Corona-Krise das Wirtschaftsleben Irans unterminiert. Iran hat ja sehr viele, Tageslöhner, die wirklich täglich arbeiten, ob es die Taxifahrer sind oder die einfachen Arbeiter, die wirklich jeden Tag einfach zur Arbeit gehen und Geld verdienen und damit ihr Leben finanzieren. Diese Unterbrechung, die durch die Einschränkungen zwischen März und Mai, Juni eingeführt worden sind, die haben natürlich sehr viele Menschen betroffen. Und obwohl es direkte Subventionen gibt, es gibt ja sogenannte Cash-Handouts, für die iranische Bevölkerung. Fast 80% der Bevölkerung erhalten diese Cash Handouts.
Die gehen dann monatlich aufs Konto, ne?
Genau, die gehen monatlich aufs Konto, aber der Betrag ist sicherlich nicht genug, um eine Familie wirklich zu ernähren. Insofern gab es kurzfristig natürlich sehr viele Probleme. Mittel- bis langfristig kann man da auch positive Zeichen sehen.
Echt? Inwiefern denn? Das ist jetzt für viele vermutlich sehr überraschend, ne?
Ja, es ist überraschend, aber man muss sich die iranische Wirtschaft, vor allem den iranischen Staatshaushalt, als ein Phänomen vorstellen, wo es sehr viele Ineffizienzen gibt. Das heißt, Gelder werden sehr ineffektiv verteilt und ausgegeben. Es gibt sehr viel Korruption und es gibt sehr viele Bereiche, wo man den Staatshaushalt, aber auch die wirtschaftlichen Aktivitäten besser organisieren kann. Solche Reformen kommen im Iran nur, wenn es den Druck dazu gibt. Das heißt, die momentane Situation, die Realisierung, dass man in der wirtschaftlichen Struktur gewisse Probleme hat, hat dazu geführt, dass man eben versucht hat, vieles anders zu organisieren. Um euch ein Beispiel zu geben. Der Staat oder die Regierung in dem Fall haben jetzt angefangen, sogenannte Islamic Bonds, also islamische Anleihen zu verkaufen. Wenn man das sich genauer anschaut, dann sind das Mittel, die dazu führen könnten, dass auf der einen Seite das Haushaltsdefizit finanziert wird, aber auf der anderen Seite die Anlagen der Banken transparenter werden. Denn die Banken sind die Hauptkäufer dieser Anleihen. Die verkaufen andere Anlagen, die in der Regel Immobilien sind, und kaufen dann diese Anleihen. Zum ersten Mal kann man ernsthaft sagen, dass die Bilanz der Banken transparenter wird im Iran. Und das ist ein wichtiger Schritt. Das heißt,
und sind diese, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, lieber Bijan, sind die Counterparts der Banken, ist das dann die Regierung und die Zentralbank oder sind das andere Gremien und Institutionen des Staates?
Nein, also der Verkäufer der Anleihen ist die Regierung. Der Makler, kann man nennen, ist die Zentralbank. Also die Zentralbank organisiert nur den Handel. Und die Käufer sind in der Regel private und staatliche Banken. Allerdings können auch andere, zum Beispiel große Unternehmen, diese Anleihen kaufen als Investition. Aber in der Regel sind das Banken und so ist das eigentlich auch strukturiert worden. Wie gesagt, um dann mehr Transparenz in die Bilanzen der Banken einzuführen. Das ist ein wichtiger Schritt. Es gibt andere strukturelle Reformen, die durch diese Corona-Krise und durch die verschiedenen Krisen, die der Iran momentan erlebt, ins Leben gerufen worden sind. Und das ist mittel- bis langfristig positiv, obwohl es natürlich kurzfristig sehr viele Engpässe gibt, sowohl finanziell als auch generell wirtschaftlich und strukturell.
Aber wie hängt das zusammen mit dem Problem der Inflation, über das ja viele Iraner auch klagen? Also der Rial, um das nochmal kurz zu erwähnen, hat 70% seines Werts verloren, seitdem die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind. Die Lebenshaltungskosten sind extrem gestiegen. Das ist ja teilweise auch ein hausgemachtes Problem, diese Inflation. Könntest du uns erklären, warum sich das so dramatisch entwickelt hat jetzt gerade?
Ja, also wie gesagt, die iranische Wirtschaft hat sowohl strukturelle Probleme als auch natürlich Probleme, die durch externe Sanktionen und Einschränkungen im Grunde genommen zustande gekommen sind. Aber die strukturellen Probleme sind wichtig. Auf der einen Seite hat die Wirtschaft wirklich nur das Bankwesen als eine Quelle der Finanzierung. In den anderen Ländern gibt es verschiedene Instrumente, von der Börse bis zu anderen Instrumenten, wie zum Beispiel ein Unternehmen ein Projekt oder sogar die Regierung ein Projekt finanzieren könnte. Im Iran sind das nur Banken. Damit die Banken genug Geld haben, muss man natürlich hohe Zinsen anbieten, damit eben Geld in das Bankwesen fließt. Und dann muss man natürlich auf der anderen Seite auch hohe Zinsen verlangen von den Kreditnehmern. Das bedeutet, dass strukturell die sogenannte Geldmenge im Iran, die sogenannte Liquidität, also wirtschaftlich gesehen die Summe aller Barmittel in der Wirtschaft, ständig steigt. Das heißt, wenn man sich jetzt die Inflationsrate im Iran anschaut, ist das leider eine direkte Konsequenz der steigenden Geldmenge. Also wenn die Geldmenge jedes Jahr um 25 bis 30% steigt, dann hat das natürlich inflationäre Konsequenzen. Dazu kommt noch ein Staatshaushalt, der jedes Jahr mit dem Versprechen, dass es kein Defizit gibt, anfängt, aber dann natürlich mit einem großen Defizit zu
Der
Ende
aufhört, ja.
geht. Und das ist auch teilweise auch von der Inflation abhängig. Das heißt, wir haben strukturelle Probleme, die zu Inflation, zu hohen Inflation führen. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Rouhani-Regierung das in der ersten Amtsperiode geschafft hat, die Inflationsrate von etwa 35% in 2013 bis auf 7% in 2017 herunterzubringen. Aber durch das Austreten der Amerikaner aus dem Nukleardeal und Nuklearabkommen und vor allem dadurch, dass der Iran nicht mehr so viel exportieren konnte und noch wichtiger, diese Hartdevisen, Hartwährungsanlagen im Ausland nicht zurückbringen konnte, gab es dann ein viel größeres Defizit in der Wirtschaft, sowohl im Haushalt als auch generell in der Wirtschaft. Und dadurch ist die Inflation wieder hochgegangen.
Ja.
Jetzt hat die Zentralbank ein Ziel gesetzt dieses Jahr, die Inflation etwa bei 22,5% zu behalten. Und das wäre ein Fortschritt verglichen.
22,5, sagtest du?
22,5% dieses iranische Jahr, also bis März 2021. Das wäre wirklich ein Fortschritt, weil es in den letzten 2 Jahren über 30% war.
Und das macht sie aber, wenn ich richtig verstehe, also die Zentralbank darüber, dass sie Millionen von Dollar in den Markt pumpt, um den Rial auf einem gewissen Wert zu stabilisieren, oder?
Also momentan ist das nicht der Fall. Generell war das immer die Politik der Zentralbank durch diese Intervention, wie du das gesagt hast, die Währung, also den Wert der iranischen Rial zu stärken. In den letzten 2 Jahren oder in den letzten 18 Monaten ist das nicht so passiert. Also das ist wiederum so eine Art, so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Denn durch das Pumpen von Hartwährung in den Markt erhöht man ja wiederum die Geldmenge. Und das wollen ja die gerade nicht. Die haben das versucht, durch andere Instrumente zu erreichen. Es wird wahrscheinlich viel zu technisch, wenn ich das jetzt anfange zu erklären. Aber ich kann euch sagen, dass die jetzige Zentralbank vernünftiger handelt. Aber dann ist natürlich die Konsequenz, dass die Rial auch sehr viel an Wert verloren hat, was wiederum inflationäre Effekte hat. Also es ist ein Teufelskreis momentan zwischen Inflation, Wert der Währung und auch eben, wie man die Geldmenge managen kann. Dazu könnte die Regierung natürlich auch positiv beitragen, dadurch, dass es den Haushalt, dass die, dass der Haushalt ge besser gemanagt wird und ohne Defizit. Aber das ist auch wahnsinnig schwierig und das verbindet uns wieder zu der Corona-Krise, weil eben auf der einen Seite die Kosten der Regierung gestiegen sind,
Ja.
Und auf der anderen Seite die Einnahmen natürlich reduziert sind. Das heißt, diese zwei Seiten des Staatshaushaltes sind in einer kritischen Situation.
Also was ich tatsächlich faszinierend finde, und das ist eigentlich auch wieder eine bittere Erkenntnis, es braucht eben erst eine sehr, sehr schmerzhafte Krise, bis bis das tatsächlich wichtige technische administrative Reformen oder Änderungen erfolgen. Und ist denn das etwas, Bijan, da wollte ich auch das Stichwort Hyperinflation mal reinwerfen. Es gibt sehr viele Sorgen oder beziehungsweise einige Kommentatoren haben im Prinzip gesagt, Iran steht das Venezuela-Szenario bevor. Kannst du uns erklären, ob quasi das, was du beschrieben hast, im Grunde genommen die Strategie ist, um genau das zu verhindern, oder könnte es eventuell noch dazu kommen?
Es ist sehr unwahrscheinlich, also Hyperinflation im Iran ist sehr unwahrscheinlich. Teilweise, weil die Wirtschaft immer noch sehr viele Ressourcen hat, die dann eingesetzt werden können. Man darf eben die jetzige wirtschaftliche Situation im Iran nicht mit Venezuela vergleichen. Teilweise deswegen, weil der Iran eine sehr, sehr diverse und sehr industrielle wirtschaftliche Kapazität hat. Das ist wichtig zu verstehen. Venezuela ist ein Öl- und Gasstaat. Und wenn der Ölpreis kollabiert oder die nicht genug Öl exportieren können, dann hat die Wirtschaft nicht mehr so viele Ressourcen, eben das wieder gut zu machen. Im Iran ist die Öl- und Gasbranche etwa 15% der Wirtschaft.
Und
Das
das
heißt,
wird auch immer geringer, richtig? Ich kann mich
das wird
erinnern, ich
jetzt
habe mal
bei
einen
Bahn auch
Vortrag
immer
von dir
geringer.
gesehen. Ja,
Ja,
Entschuldigung,
das
erzähl
wird,
ja.
nein, es wird auch geringer, vor allem dadurch, dass natürlich der Staat also nicht mehr so viel Öl exportieren kann wie in der Vergangenheit. Aber was wichtig ist, ist, Iran ist zu etwa, also jetzt nach den letzten offiziellen Zahlen, die von Jahr 2018, 2019 sind, ist 54% der iranischen Wirtschaft Dienstleistungen. Und das sind hauptsächlich Dienstleistungen, die einen lokalen Markt haben und jetzt mehr und mehr einen regionalen Markt haben. Etwa 10 bis 11% Landwirtschaft. Etwa 10 bis 15%, je nachdem, Industrie. Und vor allem diese Industriebranche ist sehr wichtig. Das heißt, der Iran, wenn es zu solchen Krisen kommt, dann hat man die Möglichkeit, statt zu importieren, lokale Produkte zu benutzen. Das ist also wichtig zu verstehen. Iran hat diese diverse Wirtschaft, die eben in solchen Krisen reagiert und auch durch Flexibilität und Kreativität neue Werte schafft. Und das ist ein Punkt, wo man auch den Wechselkurs oder die Bereitschaft der Regierung, einen höheren Wechselkurs zu akzeptieren, verstehen kann. Denn ein Wechselkurs ist zwar auf der einen Seite schlecht und negativ für importierte Güter, aber der jetzige Wechselkurs ist eigentlich sehr positiv für iranische Exporte. Denn iranische Exporte werden günstiger in internationalen Märkten durch diesen Wechselkurs. Das heißt, es ist nicht so, deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist sehr komplex. Wenn wir nur jetzt sagen, die Regierung muss alles dran setzen, die Rial zu stärken, was natürlich auf der einen Seite gut wäre, aber dann würden die Exporteure sich beschweren und sagen, mit einer stärkeren Rial sind unsere Exporte zu teuer für den Exportmarkt. Das heißt, diese Komplexitäten kommen rein. Auf jeden Fall zurück zu der Frage, Hyperinflation im Iran sehe ich momentan nicht. Die Wirtschaft ist viel zu ressourcenvoll, um wirklich so zu kollabieren wie die Wirtschaft in Venezuela. Aber eine Periode was man als Stagflation nennt, also der Rezession zusammen mit hoher Inflation, also so um zwischen 20 bis 25 oder 20 bis 30%, wird noch da sein, bis man aus dieser Krise rausgekommen ist.
Du sagst also, die Wirtschaft im Iran ist diverser und auch flexibler in solchen Krisen, als man das gemeinhin annimmt. Da ist aber natürlich die Frage, welche Rolle spielen denn die Sanktionen? Und ich meine jetzt nicht notwendigerweise die politische Wirkung, also dass Menschen möglicherweise auf die Straße gehen, sondern welchen wirtschaftlichen Effekt haben denn aktuell die Sanktionen und inwiefern fördern die möglicherweise auch eine negative Spirale, also dass es im Iran bestimmte Strukturen gibt, die korrupter sind, dass es Schwarzmärkte gibt, die etabliert werden. Also inwiefern führt das dazu, dass das Problem eigentlich noch schlimmer wird?
Also man muss sich die iranische Wirtschaft so vorstellen. Es ist, wie ich gesagt habe, eine Wirtschaft, die sehr viel industrielle Kapazität aufgebaut hat. Aber diese industriellen Kapazitäten brauchen natürlich den Import von Rohstoffen und von Technologien und technischen Gütern, aber auch Investitionen. Das heißt, die iranische, wenn man sich die Wirtschaftsstruktur anschaut, ist sie so aufgebaut, dass man ständig durch technologische Zusammenarbeit mit internationalen Firmen eben neue Produkte produziert hat und neue Technologien eingeführt hat. Und diese Einfuhr von Technologien waren in der Regel dann auch natürlich durch Auslandsinvestitionen gestärkt. Alle diese Komponenten, die ich jetzt genannt habe, oder die meisten dieser Komponenten, kann es unter Sanktionen nicht geben.
Ja,
Also das
logisch.
zum Beispiel, was sich der Iran von dem Nuklearabkommen erhofft hatte, war, dass europäische Firmen in den Iran kommen durch Investitionen und Koproduktion mit iranischen Firmen und durch die Einfuhr von Technologien dazu führen, dass die Wirtschaft wächst und auch neue Produkte entwickeln kann. Das ist alles weggefallen. Das heißt, die wirtschaftliche Aussicht für das Land ist schwer betroffen durch diese Sanktionen. Darüber hinaus, habe ich vorhin ja erwähnt, kann der Staat nicht mehr so viel exportieren, also nicht nur Öl, sondern auch Gas und petrochemische Produkte und so weiter. Und wenn auch exportiert werden könnte, kann der Staat durch diese Sanktionen die Gelder nicht wieder zurückbringen. Das heißt,
Das wäre jetzt quasi auch noch mal ganz kurz, wenn ich dazwischen gehen darf, Bijan, auch noch mal eine Frage. Es gibt ja ganz viele Güter, medizinisch, Lebensmittel, humanitäre Güter, die als Güter überhaupt nicht auf einer Sanktionsliste stehen. Aber wenn ich es richtig verstehe, deren Transport, die Versicherung des Transports und der Zahlungsverkehr, der ist dann sanktioniert.
richtig. Zwar sind theoretisch alle diese Komponenten, die du erwähnt hast, nicht sanktioniert. Das heißt, Banken sollten den Zahlungsverkehr für pharmazeutische Importe in den Iran und auch Lebensmittelimporte in den Iran nicht blockieren. Aber in der Tat sind die größeren Banken und Versicherungsfirmen und Transportfirmen dazu geneigt, nichts mit dem Iran zu machen.
Und das ist
Auch
dann
wenn es um nichts an.
Overcompliance, ne?
Das ist Overcompliance, genau. Und das schadet natürlich der iranischen Wirtschaft wiederum und führt natürlich zu sehr vielen negativen Konsequenzen, auch im Gesundheitswesen, wenn man sich dann wiederum mit der
Ja,
Corona-Krise
genau, ja.
beschäftigt, hat es natürlich sehr viele negative Konsequenzen gehabt. Aber zurück zu der Frage über wie Sanktionen natürlich andere negative Phänomene herbeiführen. Es ist natürlich so, der Iran oder die Strukturen im Iran sind leider, wie kann man es am besten erklären, die gesetzlichen und die politischen Strukturen, die momentan bestehen, sind sehr leicht von korrupten Netzwerken, werden sehr leicht von korrupten Netzwerken dazu genutzt, eben Korruption zu fördern. Aber was natürlich diesen korrupten Netzwerken hilft und als Vorwand eingesetzt wird, sind Sanktionen. Das heißt, wenn es schwierig ist, was ja momentan der Fall ist, international Gelder zu überweisen oder Gelder zu bekommen aus dem Ausland, dann schalten sich diese korrupten Netzwerke dazwischen und
Ja,
sagen, oh,
logisch.
wir können das machen, wir können Gelder zurückholen. Aber dann kann man sich auch vorstellen, was dann an Geldwäsche und korrupten Deals dann in diesen Zahlungsverkehrs Maßnahmen dann unternommen werden. Das heißt, Sanktionen sind nicht der Grund für Korruption im Iran. Korruption gab es auch vor Sanktionen. Und wie gesagt, leider sind die rechtlichen und politischen Gegebenheiten reif dafür.
Ja,
Aber
anfällig, ja.
Sanktionen werden als Vorwand eingesetzt und dadurch gibt es natürlich auch ein Anstieg in korrupten Geschäften unter Sanktionen.
Da könnten wir auch noch total lange mit dir drüber reden, aber jetzt auch mit Blick auf die Zeit, vielleicht noch mal der Blick voraus in die Zukunft. Iran strebt ein langfristiges 25-jähriges Kooperationsabkommen an mit China. Da soll es unter anderem auch um militärische Zusammenarbeit gehen, aber auch um die Erschließung neuer Märkte, Öl und Gas und so weiter. Das wird sehr kontrovers diskutiert. Viel ist darüber noch nicht bekannt. Aber was ist denn deine Einschätzung jetzt, wo du uns auch diese ganze Verstrickung erklärt hast mit den Sanktionen, mit der Inflation und so weiter? Ist das möglicherweise ein guter Ausweg für den Iran, also um die Wirtschaft wieder zu stärken, wenn man sich so doll auf China einlässt und von China auch abhängig macht?
Um das besser einschätzen zu können, ist es wichtig zu verstehen, was der Iran eigentlich will und sogar schon wollte vor dieser Partnerschaft mit China. Iran hat 2005 ein sogenanntes 20-jähriges Programm veröffentlicht und da war es ganz klar, also das Ziel Irans war und ist, so bald wie möglich zur regionalen Wirtschafts- und Technologiemacht zu werden. Und ich habe das vorhin erklärt, diese Wirtschaft braucht Auslandsinvestitionen, Rieseninvestitionen, vor allem in der Öl- und Gasbranche, aber auch in anderen Branchen, um das Wirtschaftspotenzial, das das Land tatsächlich hat, zu realisieren. Die Hoffnung in 2013, als man die neue Runde der Nuklearverhandlungen angefangen hat, war, dass diese Investitionen und vor allem die Technologie aus Europa kommen. Mehr und mehr hat man dann in den letzten Jahren realisiert, dass Europa vielleicht ohne Amerika gar nicht dazu in der Lage ist,
Ja, oder nicht will, genau.
oder nicht will. Und dann kommen halt die anderen Alternativen. Wenn man Europa und Amerika aus der Gleichung nimmt, dann bleiben hauptsächlich Russland und China. Und zwischen den zwei würde ich sagen, dass die Iraner vielleicht den Chinesen mehr vertrauen, auf lange Sicht, dass eben diese Investitionen kommen. Und China ist ja nicht nur eine Quelle von Investitionen und potenziell auch Technologie. China ist auch ein wichtiger Markt für den Iran. Das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, diese Partnerschaft kann wirtschaftlich sehr viel Sinn machen. Geostrategisch und politisch das ist eine andere Frage. Aber wirtschaftlich könnte China wirklich die Quelle dieser Investitionen sein, die der Iran braucht, um wirklich sein eigenes Potenzial zu realisieren.
Ist denn Iran dafür im Moment nicht zu schwach auf der Brust, um es jetzt mal so zu formulieren? Also stellt sich Iran als Markt, als Kontext nach Zerfall oder nach drohendem Zerfall des Abkommens nicht als zu leicht zu absorbieren da für China?
Meinst du ein bisschen leichte Beute wie Länder in Afrika möglicherweise auch, die
Ja, ein
dann.
Stück weit vielleicht.
Nein,
Also vielleicht nicht ganz so
nein,
heftig, aber
nein.
zumindest ja.
Nein, ich meine, man muss sich natürlich auch anschauen, was China momentan braucht und wie China sich das Ganze vorstellt. Vergessen wir nicht, dass das Wichtigste für China in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren es war, langfristig Energiequellen zu entwickeln. Also wenn man sich zum Beispiel die Investitionen der Chinesen in der internationalen Öl- und Gasbranche anschaut, sind das immer alle auf mittel- bis längerfristige Sicherheit der Energieversorgung ausgerichtet. Dazu muss man sagen, der Iran ist zwar nicht die einzige Ölquelle der Welt, aber der Iran könnte theoretisch eine der wenigen Gasquellen der Welt sein. Und wenn man Energieversorgung und die Umweltfrage, vor allem also die Frage des Klimawechsels zusammensetzt, dann wird Gas wichtiger und wichtiger. Und es gibt drei große Quellen von Gas: Russland, Iran und Katar. Katar ist sehr auf Amerika ausgerichtet. Russland könnte eine Quelle sein und es wird auch ein Pipeline Richtung China gebaut. Aber Iran, vor allem als potenzielle Versorger von sogenannten LNG für den chinesischen Markt, was natürlich dann wiederum Investitionen benötigen würde, könnte schon eine Rolle spielen. Das heißt, Iran kann sowohl in der Energiebranche als auch als eine Art Transitland für die chinesischen oder für die Märkte, die die Chinesen mittelfristig erfassen wollen durch diese Belt and Road Initiative, kann der Iran eine positive Rolle spielen. Das heißt, es ist nicht so eine leichte Beute, aber der Iran könnte natürlich viel mehr verlangen, wenn ein besseres Verhältnis mit Europa da wäre. Das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, China alleine wird ganz anders verhandeln als jetzt, wenn wir uns das vorstellen könnten, dass Iran eine bessere, vor allem wirtschaftliche und politische Beziehung zu Europa hätte, dann könnte man natürlich viel mehr daraus holen.
Bijan, wenn man jetzt schauen möchte, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickelt, auch vor dem Hintergrund dieses angestrebten Kooperationsabkommens und nicht so viel Ahnung hat von Wirtschaft, wie du das jetzt hast, kannst du uns vielleicht einen Tipp geben und auch unseren Zuhörenden, welche Indikatoren muss man beachten, die jetzt zeigen können, ob es tatsächlich bergauf geht oder bergab geht?
Also natürlich ist Wirtschaftswachstum wichtig und es gibt einige Prognosen, die schon das nächste Jahr, also das Jahr 2021, als ein positives Wachstumjahr sehen für die iranische Wirtschaft. Das ist allerdings keine große Kunst, weil man dann wenn man 3 Jahre hintereinander schrumpft als Wirtschaft, dann kommt irgendwann mal wieder ein positives Wachstum. Aber was man sich im Iran anschauen sollte, und das hat teilweise wirtschaftliche, aber auch teilweise politische Konsequenzen, ist diese wirtschaftliche Machtverteilung zwischen den drei sozusagen Gruppen, die es gibt, also den drei Sektoren, die es gibt. Es gibt einmal die Regierung im Iran, das werde ich gleich nochmal erklären. Dann gibt es die sogenannten halbstaatlichen Institutionen. Das heißt, der Staat ist viel größer als die Regierung durch religiöse, militärische, aber auch sogenannte revolutionäre Stiftungen und Unternehmen. Und dann gibt es den Privatsektor. Und ich glaube, die Machtverteilung, also auch die wirtschaftliche Machtverteilung zwischen diesen drei Sektoren sind sehr wichtig. Momentan sehen wir, dass die Regierung immer kleiner wird, dadurch, dass auch mehr und mehr Regierungsanlagen und Aktien an verschiedenen Firmen und Banken jetzt verkauft werden.
Verkauft werden, ja.
Der semi-staatliche Sektor wird immer größer. Die sind die Hauptkäufer dieser Anlagen, die Regierung momentan verkauft. Und die Privatwirtschaft wird zwar nicht größer oder kleiner, aber wird immer organisierter. Also wenn man sich anschaut, wie vor allem die Privatwirtschaft jetzt von dieser Exportorientierung profitiert hat, ist das eigentlich eine wichtige Entwicklung. Das andere, was wir uns anschauen müssen, und das hat auch was zu tun mit der Privatwirtschaft, sind diese jungen Iraner, die sehr aktiv in sogenannten Startups, vor allem in IT-Startups sind. Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie diese Startups schon am Anfang versuchen, relativ international zu agieren, zumindest regional zu agieren. Das ist also wichtig, dass wenn Produkte entwickelt werden, auch für Produkte für andere Märkte entwickelt werden. Und das ist wichtig, weil es auf der einen Seite natürlich Arbeitsplätze schafft, vor allem für die Jugend, aber auf der anderen Seite auch wiederum Exportmärkte oder potenzielle Exporteinnahmen für die Wirtschaft kreiert.
Kann man denn sogar noch einen positiven Aspekt von, also quasi wirtschaftliche Integration mit Nachbarstaaten? Also wenn wir es jetzt sehr positiv deuten wollen, wenn du sagst, dass dass die auch Märkte in der Region erschließen wollen, umfasst das auch Irans unmittelbare Nachbarn?
Ja, hauptsächlich Irans unmittelbare Nachbarn. Und das ist ja auch im Grunde genommen die Strategie der Regierung, dass mehr und mehr in potenzielle Exportwirtschaft in die Nachbarländer investiert wird. Und ich glaube, da ist sicherlich auch sag ich mal, strategische Komponente der nationalen Sicherheit, dass man sagt, je mehr Interdependenz und praktisch Zusammenarbeit, wirtschaftliche und Investitionszusammenarbeit mit Nachbarn gibt, desto sicherer wird sich der Iran fühlen. Ich meine, der Iran-Irak-Handel ist ja das beste Beispiel, um zu sehen, wie der Iran eben das geschafft hat, eben solche Beziehungen, solche wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen zu entwickeln. Und das Ziel ist überall. Aber wie gesagt, ich kenne Firmen, die wirklich ganz am Anfang ihrer Entwicklung sofort dann sich mit zum Beispiel der Republik Aserbaidschan oder Armenien oder Georgien auch befassen. Das sind wichtige Entwicklungen, die sowohl wirtschaftlich als auch regional Bedeutung haben.
Bijan, wir danken dir sehr für deine Expertise. Super, wie du das beschrieben hast. Ich glaube, wir beide haben auch sehr viel gelernt dabei, ne? Wir haben dir hier
Absolut,
sehr,
das war das
wie
Ziel.
so, ja, sehr, sehr gespannt zugehört. Ich danke dir sehr.
Vielen lieben Dank nach Wien und
Gerne.
ja, wir sprechen uns hoffentlich sehr bald.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für diese Gelegenheit und ich freue mich auch auf zukünftige Gespräche.
Also wir haben jetzt wirklich eindrucksvoll gehört, welche elementaren Fragen es um die iranische Wirtschaft gibt. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Alltagssituation und die Lebenssituation der Bevölkerung aus. Und wir haben eingehend darüber gesprochen, wie die iranische Bevölkerung damit klarkommen muss, dass es so unterschiedliche Angaben über die Zahlen von Corona gibt. Das kann einen großen Druck ausüben. Die Wirtschaftsnöte werden auch einen psychologischen Druck ausüben. Und da fragt man sich natürlich, wie kommen die Iranerinnen und Iraner eigentlich durch den Alltag und welche Methoden überlegen sie sich dafür?
Also ich würde mal sagen, ein Coping-Mechanism sind Videos auf Social Media. Ich habe da eins gesehen, das ist auch unser heutiges Follow Day, das ist so ein bisschen bittersweet. Da sieht man zuerst einen Mann, der eine Maske trägt. Er hat auch so ein, ich weiß gar nicht, ob das ein blauer Schlafanzug ist
Das
oder
ist
ob
ein
das,
Pyjama, doch, ich würde
weil die
sagen.
anderen tragen dann Krankenhauskleidung, also
Ach
ob das
so.
vielleicht auch irgendwie so in die Richtung geht, das war mir nicht klar.
Ja.
Und dann sagt er eben Folgendes.
به خاطر بچه هاتون، به خاطر مادرتون مهمونی نرید دور همی نرید
Also er sagt da eben für eure Familien, für eure Kinder, für eure Mütter, geht bitte auf keinen Fall auf Partys, geht nicht auf Versammlungen, bleibt zu Hause. Und dann hört man eben, wie die Musik eingespielt wird. Und dann gibt es einen Kameraschwenk und auf einmal tanzen halt alle neben ihm. Man sieht ein fettes Fest, was aufgebaut wurde, mit ganz viel Essen aufgetürmt und so, wie das immer ist. Und alle tanzen mit Maske, muss man sagen. Teilweise auch in Arztkleidung. Und der Typ, der da gesprochen hat, der hustet zwischendurch immer so ein bisschen trocken. Das ist irgendwie, ich finde es ziemlich krass, ehrlich
Ja, das
gesagt.
ist klassischerweise würde man hier von Galgenhumor sprechen. Der Typ selbst, der das am Anfang sagt und auch so am Anfang nimmt man ihm das sogar vielleicht fast ab. Also
Total, weil er auch so da sitzt und so gebeugt ist in
dramatisch
seiner,
wirkt, wie
ja.
jemand, der quasi gerade in der Klinik ist und und dann hustet und plötzlich ist er aber dann der Erste, der, wie man im Iranischen sagen würde, Kermide, also der sich so richtig dann wie die Hüfte schwingt. Und das hat man ganz am Anfang schon gesehen. Es gab so viele Videos bereits im Februar oder Ende Februar aus Krankenhäusern, wo Krankenhauspersonal in einer Art der Übergangshandlung oder wie auch immer man das beschreiben will.
So gesungen und getanzt,
haben. Mhm. Und es gibt einfach, wie du sagst, einen Coping-Mechanism. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen, als irgendwie einen Joke daraus zu machen, mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge und sich auf diese Weise zu versuchen, durch diese Situation zu manövrieren, hat man bei vielen, vielen anderen Situationen, die in denen das Land gesteckt hat, eben auch erlebt. Und ich glaube, diese Art des Galgenhumors ist in einem krisengebeutelten Land wie Iran ja auch ganz weit vorne. Man sieht das teilweise auch aus dem Libanon, jetzt nicht nach dieser furchtbaren Katastrophe mit der Explosion, aber bei einigen Demonstrationen vor einigen Monaten, dass dann Leute vor brennenden Autos dann einfach Backgammon spielen oder irgendwie versuchen, aus dem Ganzen irgendwie was Witziges zu ziehen. Das ist sicherlich eine Umgangsform mit Krisen, die diese Menschen entwickeln.
Das war unser Follow Day heute. Und damit sind wir schon am Ende dieser Sendung. Danke dir, Adnan.
Das ging wieder super schnell, aber hat Spaß gemacht. Und nächstes Mal mit einem neuen Thema. Mal sehen, was es wird.
Danke euch fürs Zuhören.
Ciao, danke, ciao.